Wir kommen zur Predigt über den heutigen Psalm. Der Psalm, der heute nach dieser Reihenfolge dran ist, ist nach dem 17. natürlich der 18. Und dieser 18. Psalm ist in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderer Psalm. Er ist sehr reichhaltig. Und das ist er nicht nur, weil er viele verschiedene Themen aufgreift. Er ist vor allem reichhaltig, weil David in jedem Teil, in dem er Gott und seine Hilfe beschreibt in diesem Psalm, sehr überschwänglich ist und sehr viele Synonyme gebraucht, um all das zu beschreiben. Und in der Hauptsache ist der Psalm ein Lobpreis Gottes für all seine Wohltaten und seine Rettung im Leben Davids. Wir finden diesen Psalm nicht nur im Psalmenbuch der Bibel, sondern wir finden ihn auch im zweiten Buch Samuel, gegen das Ende des Buches, dort, wo auch Davids letzte Worte aufgeschrieben sind. Wir können davon ausgehen, dass David diesen Psalm wirklich gegen Ende seines Lebens schrieb. Und am Anfang des Psalmes, da heißt es, von dem Knecht des Herrn, von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete, an dem Tag, als der Herr ihn errettete aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Und das heißt eigentlich, dass David sich nicht auf eine einzelne Situation hier jetzt bezieht, in der er Gottes Hilfe erfahren hat, sondern erfasst eigentlich gewissermaßen die Rettung, das Heil Gottes in seinem Leben zusammen und schreibt diesen großen Lobpreis darüber, wie eben Gott ihn aus allen diesen schweren Situationen aus der Bedrängnis errettet hat. Der Psalm ist sehr lang, er enthält 51 Verse. Und darum lese ich den Psalm jetzt nicht am Stück durch und spreche nachher über den ganzen Psalm, sondern wir werden es etwas anders tun, als wir es bisher getan haben. Wir werden jeweils einen Abschnitt lesen und dann füge ich diesem Abschnitt eine kurze Auslegung dazu an. Wir werden jetzt zuerst die Verse 2 bis 4 lesen aus Psalm 18. Das überschreibe ich mit Davids Liebe zu Gott. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Ich weiß nur von einer anderen Stelle in der Bibel, wo jemand dem Herrn seine Liebe so direkt bekundet. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Es ist da, wo der Herr nach seiner Auferstehung Petrus dreimal fragt, liebst du mich? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ja, Herr, ich liebe dich. Es ist die einzige andere Stelle, wo das von jemandem direkt so gesagt wird. Ich liebe dich, Herr. Ansonsten ist aber in der Bibel natürlich viel die Rede von Gottes Liebe zu uns und von unserer Liebe zu Gott als Antwort darauf. Es ist ein besonderes Merkmal des biblischen Glaubens, dass zwischen Gott und seinen Geschöpfen eine Beziehung der Liebe besteht. Jesus sagt, dass das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Gott ist Liebe. Er liebt uns vollkommen und er will von uns wieder geliebt werden. Die Liebe zwischen Menschen, auch die Verliebtheit zwischen Mann und Frau, sind nur ein Widerhall oder ein Echo der Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. Sie sind ein Schatten, ein schwacher Schatten von der wunderbaren Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. David macht Gott diese Liebeserklärung. Und wir können auch darin sehen, dass seine Liebe zu Gott einfach eine Erwiderung ist. Eine Erwiderung, die nur möglich ist, weil Gott ihn zuerst geliebt hat. Wie auch Johannes das schreibt in seinem ersten Brief 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich möchte dich das so direkt einmal fragen. So direkt, wie David das ausgedrückt hat. Liebst du den Herrn? Liebst du den Herrn? Oder welche Empfindung kommt dir in den Sinn, wenn du den Namen des Herrn hörst oder liest? Welche Empfindung kommt dir da? Ist das Liebe oder ist es etwas anderes? Wenn du das Gebot hörst, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, was löst das bei dir aus? Vielleicht sagst du, ja, wir können doch nicht auf Befehl lieben. Das stimmt in Bezug auf die Gefühle. Es ist aber etwas anderes als mit der Liebe, zum Beispiel als Tätigkeit. Wenn ich dich frage, liebst du deinen Mann oder deine Frau? Und du sagst, ja, von ganzem Herzen, dann kann ich dich fragen, ja, warum? Warum liebst du deinen Mann oder deine Frau? Da kommen dir sicher verschiedene Gründe in den Sinn, die du benennen kannst. Ja, ich liebe meine Frau deshalb, weil sie so schön ist. Ich liebe meinen Mann, weil er für mich sorgt, weil er mich versteht. Ich liebe meine Frau, weil sie mir immer zuhört. Und David tut hier genau das. Er erklärt, warum er den Herrn liebt. Was er an ihm liebt, sagt David, das ist der Unterschied zwischen der Liebe eines Menschen zu Gott und der Liebe Gottes zu uns Menschen. Unsere Liebe zu Gott gründet auf bestimmten Gründen. Wir lieben Gott, weil er so ist, wie er ist. Gott liebt uns nicht, weil wir irgendetwas an uns haben, das für ihn liebenswert ist. Also, warum liebt David Gott? Er sagt, warum er den Herrn liebt und was er an ihm liebt. Und wir sehen, dass seine Liebe zu Gott daherkommt, dass er Gott ihn zuerst geliebt hat. Das wird hier auch ganz klar. Und dabei sehen wir auch, dass Gottes und Davids Liebe sich eben unterscheiden. Gottes Liebe ist in dieser Beziehung eine gebende und in vollkommener Form tätige Liebe. Davids Liebe zu Gott ist mehr eine empfangende Liebe und eine Liebe der Empfindungen mit Gründen, wie ich gesagt habe. Eigentlich sagt David hier, Herr, ich habe dich so gern, weil du mir in deiner Liebe all das Gute getan hast. Und dieses Gute der Liebe Gottes zählt er dann auf. Der Herr ist mir ein Fels. Haben wir heute Morgen auch schon darüber nachgedacht. Der Herr ist unser Fels und er ist eine Burg. Mein Hort, sagt David, das ist so etwas wie ein Felsmassiv, wo man sich darin verbergen kann, wo man geschützt ist. Ein Ort, wo ich in Gefahr hinflüchten kann, wo ich geschützt bin vor den Verfolgern. Ein Fels ist auch ein sicherer Grund. Auch zurückdenken an heute Morgen. Ein Grund, worauf man stehen kann, worauf man bauen kann, ohne dass er sich bewegt, wackelt oder zusammenfällt. Ein Fels ist unveränderlich und deshalb verlässlich. Gott ist nicht den Veränderungen unterworfen wie wir. Die Lehre der Unveränderbarkeit Gottes, die ist ganz wichtig, dass wir sie festhalten, weil seine Unveränderbarkeit ist eine Unveränderbarkeit der Vollkommenheit. Gott verändert sich nicht, weil er schon vollkommen ist. Und er kann sich nicht zum Schlechteren hin verändern. Und darum ist er unveränderlich. Er ist nicht Veränderungen unterworfen. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das macht ihn so verlässlich für uns. Wir müssen nie fragen, gilt das noch, was Gott mir gestern in seinem Wort gezeigt hat? Und in dieser Unveränderbarkeit ist Gott absolut treu. Er ist und er spricht nicht heute so und morgen anders. Was er sagt, das hält er gewiss. Gewiss wie ein Fels oder noch gewisser. Und er ist mein Erretter, sagt David. Und das Wort, das er hier für Erretter gebraucht, das meint jemandem, der einem hilft, einer Gefahr zu entkommen. Gott hat David oft Auswege geöffnet, wodurch er seinem Verfolgern, zum Beispiel Saul oder Absalom und andere, entkommen konnte, ohne dass er sogar kämpfen musste. Auch das Volk Israel musste nicht immer kämpfen gegen den übermächtigen Feind. Schon am Anfang beim Auszug aus Ägypten, da hat Gott sie davor bewahrt, jetzt schon kämpfen zu müssen. Da heißt es im Exodbuch, Exodus 13, Vers 17, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde. Also er war so barmherzig mit ihnen, dass er sie nicht direkt diesen Schwierigkeiten ausgeliefert hat. Er hat sie zuerst einmal geschützt und bewahrt vor diesen schweren Dingen. Die kamen dann später. Und dann hat er für sie das Meer geöffnet, dass sie hindurchziehen konnten. Und er schloss es wieder, dass die Ägypter hinter ihnen nicht durchkamen. Und zuvor sagte ihnen Mose, der Herr wird für euch kämpfen. Ihr sollt still sein. Seid ruhig, verlasst euch auf ihn. Er wird für euch kämpfen. Er führt euch da hindurch, zuerst durch das Meer und nachher durch alles, was noch kommt. Es gibt viele andere Situationen, in denen der Feind erst einmal ferngehalten wurde, ohne dass es zum Kampf kam. Manche Kämpfe müssen ausgefochten werden. Und es sind harte Kämpfe. Und wir müssen hindurch. Aber der Herr, unser Retter, wird uns dann dafür stärken. Er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen geprüft werden, das heißt in einer Weise, wo wir nicht bestehen könnten. Weiter sagt David, er ist das Horn meines Heils. Was uns vielleicht etwas eigenartig vorkommt, Das ist für Davids Zeitgenossen eine übliche Ausdrucksweise. Das Horn ist das Symbol der Kraft. David sagt damit, die Kraft für mein Heil, für meine Rettung kommt vom Herrn. David muss sich nicht selber helfen. Er muss und kann sich nicht durch eigene Klugheit und Stärke vor seinen Feinden retten. Die Liebe Gottes zu erfahren, heißt für David auch, die eigene Schwachheit bekennen zu können und auf die Kraft des Herrn zu hoffen. Was David damals noch eher im Bereich der äußerlichen Bedrohungen und Kämpfe versteht, beziehen die Apostel im Neuen Testament auf den geistlichen Kampf und die Rettung vor den geistlichen Bedrohungen. Der Herr ist das Horn, das heißt die Kraft unseres Heils. Er ist gekommen, um den Erzfeind, den Feind zu besiegen, ihm die Macht über uns zu entreißen. Er hat uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit, für immer. So ist mein Gott, sagt David. Und darum habe ich Zuversicht, zu ihm zu beten, ihm alle meine Nöte anzuvertrauen. Und so beschreibt er seine Nöte nicht so konkret, nicht in Einzelheiten, sondern eher allgemein. In Vers 5 bis 7 vom Psalm 18. Es umfingen mich Bande des Todes und Bäche des Verderbens erschreckten mich. Fesseln des Scheols umgaben mich. Ich stand vor den Fallen des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang zu seinen Ohren. Eigentlich beschreibt David mit diesen Worten jede erdenkliche Bedrohung, die in ein Leben hineingehen kann. Ihr könnt die Dinge, von denen ihr euch bedroht fühlt, gut da hineinlegen, hineindenken. David sagt, wenn er in sein Leben zurückschaut, das vergangene Leben, sagt er, es gibt nichts, was ich nicht erlebt habe. Es gibt keine Bedrohung, keine Bedrängnis, die ich nicht erlebt habe. Es gibt keinen Feind, der mir nicht gegenüberstand. Tod, Verderben, Hölle, übermächtige Feinde, die allesamt stärker sind und waren als ich. Aus all dem vor ihnen allen hat mich der Herr gerettet. Das ist, was er hier sagt. Ich habe zu ihm geschrien, und er hat mich gehört und hat mir geholfen. Jetzt kommt Gottes Antwort. Wir lesen Verse 7 bis 19. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme. Mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Da wankte und bebte die Erde. Die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, denn er war von Zorn entbrannt. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund. Glühende Kohlen brannten aus ihm. Er neigte den Himmel und fuhr hernieder und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf einen Cherub und flog daher, so schwebte er auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Versteck rings um sich her, zu seiner Laube wasserdunkel, dichtes Gewölk. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken vorüber mit Hagel und Feuerkohlen. Und der Herr donnerte im Himmel, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Hagel und Feuerkohlen. Und er schoss seine Pfeile und streute sie. Er schleuderte Blitze und verwirrte sie. Da wurden sichtbar die Betten des Wassers und die Fundamente der Welt wurden aufgedeckt vor deinem Schelten her, vor dem Schnauben des Hauchs deiner Nase. Er ergriff aus der Höhe, erfasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. Er rettete mich vor meinem starken Feind und vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Sie ereilten mich am Tage meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Eine dramatische Beschreibung in Bildern, wie Gott kämpft für seinen Knecht, für seinen schwachen Knecht. In seiner Allmacht kommt er herunter und kämpft gegen den übermächtigen Feind. Der Herr ist in seinem himmlischen Tempel, und wenn seine Geliebten in Bedrängnis kommen und zu ihm schreien, dann hört er es. Und es lässt ihn nicht kalt. Buchstäblich lässt es ihn nicht kalt. Im Gegenteil, die Bilder, mit denen David hier beschreibt den Herrn, die sind vielmehr Darstellungen von heißem Zorn. Von heißem Zorn gegen die Feinde des Knechtes Gottes. Die ganze Schöpfung erzittert und weicht zurück, wenn der Herr sich aufmacht, seinem Volk beizustehen. Die Erde wankt und bebt, die Berge, die Felsen zittern und geraten ins Wanken. Der Grund des Meeres wird freigelegt, das Wasser weicht zurück. Alles, was in dieser Welt fest und beständig erscheint, besteht nicht vor dem Herrn, wenn er herabkommt, um sein Gericht zu üben. Sein Gericht über die Gottlosen, die die Knechte Gottes bedrängen. Er kommt mit den Wolken, heißt es hier. Und immer wenn es das heißt, er kommt mit den Wolken, diese Wolken sind ein Symbol für das angesammelte Gericht. Es ist reif für das Gericht. Die Wolken des Gerichts lassen ihre Fluten fallen und schwemmen das Böse hinweg. Der Herr kommt mit den Cherubim. Das sind die mächtigen Engel, die seine Armee bilden. Sie kämpfen im Namen des Herrn für seine Gerechten. Er kommt mit donnernder Stimme, mit Hagel und mit Blitzen. Auch wenn David ihn so in gewaltvollen Bildern beschreibt, ist der Herr nicht ein wütend gewordener Tyrann, der seinen Zorn nicht unter Kontrolle hätte. Nein, es handelt sich vielmehr um den kontrollierten, aber gerechten Zorn des himmlischen Ehemannes, der seine geliebte Braut mit all seiner Macht vor dem Bösen beschützt. Lukas 18, Vers 7, da sagt der Herr: Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Noch einmal, wie im letzten Psalm, im Psalm 17, zeigt David nun, wer diejenigen sind, die damit rechnen dürfen, dass der Herr ihre Hilferufe hört und auf diese Weise auch eingreift. In Vers 20 bis 28, da lesen wir: Und er führte mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Der Herr handelte an mir nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände vergalt er mir. Denn ich habe die Wege des Herrn eingehalten und bin von meinem Gott nicht gottlos abgewichen. Denn alle seine Rechtsbestimmungen waren vor mir und seine Ordnungen wies ich nicht von mir. Auch war ich untadelig gegen ihn und hütete mich vor meiner Schuld. So vergalt der Herr mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Gegen den Treuen verhältst du dich treu, gegen den untadeligen Mann untadelig. Gegen den Reinen zeigst du dich rein, gegen den Verkehrten aber verdreht. Ja, du rettest das arme Volk und erniedrigst hochmütige Augen. Der Herr befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Er half mir, weil ich gerecht bin, weil ich reine Hände habe. Wieder wie im Psalm 17 sollten wir, wenn wir das lesen oder hören, nicht denken, dass David in sich selber gerecht war und reine Hände hatte und deshalb von Gott geholfen, Hilfe bekam. Er vertraute auch in Bezug auf seine Gerechtigkeit, auf den Herrn, von dem er dann in Vers 33 sagt, dass er seinen Weg untadelig macht. Seine Gerechtigkeit kommt nicht von ihm, sondern von dem Herrn, der ihn gerecht macht, gerecht spricht und dann gerecht werden lässt, auch in seinem Handeln, als Frucht des Wirkens seines Geistes. David vertraute auf den kommenden Herrn Christus, der die Herzen, Hände und Wege derer reinigt, die an ihn glauben. Er verändert uns so, dass wir in seinen Wegen gehen wollen, dass wir gerecht handeln wollen, und dass wir nicht sündigen wollen, das ist das Wirken des Herrn. Und Davids Beschreibung kann in einem zusammengefasst werden. Der Herr hört auf die Gebete derer, die mit ihm wandeln, die in Wahrheit sagen, ich liebe dich, Herr. Sie sagen, ich liebe dich, weil du mich zuerst geliebt hast. Ich bin gerecht, weil du mir deine Gerechtigkeit gibst. Deine Gerechtigkeit. Ich bin treu, weil ich von deiner Treue lebe. Ich bin rein durch deine Reinheit, die du mir schenkst. Gott rettet uns aus Liebe vor allen unseren Feinden und er straft und beseitigt sie in seinem gerechten Zorn, weil sie die Feinde seines geliebten Sohnes sind. Und weil wir eins sind mit dem Sohn. Und darum dürfen wir auch wie David die Frucht seiner Rettung dann erfahren. Die Frucht seiner Rettung. Die Folgen von Gottes Eingreifen. Dazu lesen wir Vers 29 bis 46. Ja, du lässt meine Leuchte strahlen. Der Herr, mein Gott, erhält meine Finsternis. Denn mit dir erstürme ich einen Wall und mit meinem Gott überspringe ich eine Mauer. Gott, sein Weg ist untadelig, des Herrn Wort ist lauter, ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Gott umgürtet mich mit Kraft und untadelig macht er meinen Weg. Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Und du gabst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützte mich und deine Herabneigung machte mich groß. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Meinen Feinden jage ich nach und erreiche sie und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße und du umgürtetest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. Meine Feinde aber, du hast sie vor mir in die Flucht geschlagen und meine Hasser, ich habe sie vernichtet. Sie schrien, aber da war kein Retter. zum Herrn, doch er antwortete ihnen nicht. Und ich zermalmte sie wie Staub vor dem Wind, wie Straßenkot schüttete ich sie aus. Du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten des Volkes, du hast mich zum Haupt der Nationen gesetzt. Ein Volk, das ich nicht kannte, diente mir, so wie ihr Ohr hörte, gehorchten sie mir. Die Söhne der Fremde schmeichelten mir, die Söhne der Fremde sanken hin und zitterten hervor aus ihren Festungen. Wer mit Christus wandelt, der wird wie David Gott preisen können, dafür, dass er über den Umständen steht, und keine Bedrohung zu fürchten braucht. Inmitten der Finsternis dieser Welt hat er sein Licht. Es gibt keine Mauer, die ihm zu hoch ist, kein Hindernis, das unüberwindbar ist. Er hat sein Wort, das lauter, rein, wahrhaftig ist. Sein Wort ist ihm Nahrung und Wegweisung, Hilfe und Rettung. Es lehrt ihn das Kämpfen. Und was David hier mit grafischen Worten beschreibt, das ist natürlich der geistliche Kampf. Das ist nicht der Kampf gegen Fleisch und Blut, den wir kämpfen, sondern ist ein Kampf gegen die Sünde und gegen den Erzfeind unserer Seelen. Wer den Herrn hat, der hat das Leben. Der hat das Leben. Wer den Herrn liebt, dem fehlt nichts. Und so kann er mit David sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Kannst du das sagen? Glaubst du das? Weil der Herr mein Hirte ist, mangelt mir nichts. Meine Situation, in der ich stehe, das ist genau die richtige Situation für mich. Es fehlt mir nichts, was ich wirklich brauche. Er wird mit dem Hebräerbrief der Gläubige, der das sieht, bekennt, sagt, wird mit dem Hebräerbrief, der dann auch David wieder zitiert, sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann ein Mensch mir tun? Liebst du den Herrn? Liebst du den Herrn? Kannst du von Herzen sagen, der Herr ist mein Alles. Ich brauche nichts außer ihm. Er ist mein Fels, meine Burg, meine Festung, mein Licht, mein Retter, meine Hilfe in jeder Not. Ich muss nichts und niemanden haben außer ihm. Dann kannst du von Herzen in das Lob einstimmen, mit dem David seinen Psalm abschließt. Verse 47 bis zum Schluss 51. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels und erhoben der Gott meines Heils, der Gott, der mir Rache gab und der mir die Völker unterwarf, der mich rettete vor meinen zornigen Feinden. Du erhöhtest mich über die, die gegen mich aufstanden. Von dem Mann, der Gewalt tat, hast du mich befreit. Darum will ich dich preisen unter den Völkern. Herr, ich will spielen deinem Namen, der seinem König große Rettungen schenkt und Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Nachkommen ewiglich. Das Lob Gottes, der Lobpreis Gottes ist die logische Antwort auf seine Liebe und seine Wohltaten an uns. Wer mit dem Herrn lebt, wer auf seinen Wegen wandelt, hat immer Grund zum Loben. Wenn du sie nicht siehst, die Gründe im Moment, Da musst du sie suchen. Das ist die Aufgabe eines Christen, die Gründe zum Gotteslob zu suchen. In Leben, in deinem Herzen, in deinen Situationen, du wirst sie finden. Wer sucht, sagt der Herr, der wird finden. Wer den Herrn liebt und mit ihm lebt, auf seinen Wegen wandelt, hat immer Grund zum Loben. Der wird nicht für sich behalten, was er erfährt. Psalm 50, in Vers 15, da sagt uns Gottes Wort diese Wahrheit und dieses Erleben eigentlich in einem Satz zusammengefasst. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Dafür errettet uns der Herr, damit er von uns den Lobpreis dafür bekommt. Das ist es, was David hier so überschwänglich tut und was er sich auch vorgenommen hat, auch in Zukunft zu tun. Er sagt, darum will ich dich preisen, darum will ich dich preisen, in Zukunft auch, unter den Völkern, und ich entschließe mich dazu, ich will spielen deinem Namen. Das Zeugnis von unserem wunderbaren Gott, das kann und das darf nicht verborgen bleiben. Das müssen wir in unserem Lob hinausrufen in die Welt. Ich will dich preisen unter den Völkern. Bei den Nachbarn, bei Freunden. Ich will alle Menschen wissen lassen, welch wunderbaren Retter wir haben. Es muss so sein wie damals, als der Herr Jesus in Jerusalem einzog, wo es heißt, da fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Der antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Amen.